Ja, ihr Lieben, ziemlich dick ist sie, die Bibel. Wer hat sie schon mal durchgelesen? Eins, zwei, doch, einige, schön. Da mal gestoppt, wie lange man dazu braucht. Das sind etwa 85 Stunden. Und wenn man 3 Kapitel pro Tag liest, kommt man in einem Jahr etwa durch die Bibel. Könnt ihr mal probieren, empfehle ich. Eigentlich geht es in diesem Buch in der Heiligen Schrift nur um 2 Fragen. Erstens, was ist in unserer Welt schiefgelaufen? Und zweitens, wie kommt das wieder in Ordnung? Das ist es. Und das erste Buch Mose beschreibt, worin das Problem besteht. Speziell in den Kapiteln 1 bis 11, Urgeschichte. Die sind sozusagen der Prolog zur Bibel. Und der Rest der Bibel zeigt den Weg zum Ziel. Und wer den ganz schnellen Durchblick durch die Bibel will, also nicht von vorne bis hinten, der lese einfach mal die ersten 3 Kapitel und dann die letzten 3 Kapitel. Und dann hat er das Problem und die Lösung. Da finden wir, wie das Böse oder der Böse in die Welt kam. Und wir finden, wie der Böse oder das Böse wieder rausgeworfen wird. Da finden wir, wie der Tod in die Welt kam und wie er wieder beseitigt wird. Und wenn wir noch ein paar Kapitel mehr dazu nehmen, am Anfang und am Ende, dann lesen wir etwa von Babylon am Anfang und von Babylon am Ende und noch so manches andere. Und die Parallelen und die Bezugspunkte zwischen den ersten und den letzten Kapiteln der Bibel sind erstaunlich, finde ich, und auffallend. Und da möchte ich heute Abend einige davon zeigen. Längst nicht alle. Erstens habe ich noch gar nicht alle entdeckt. Zweitens wird es viel zu lange dauern. Wer sich ein bisschen rein vertiefen will, kann sich das Manuskript im Internet runterladen. Das sind über 40 Fußnoten. Da kommt noch einiges mehr und man kann das tatsächlich noch vertiefen. Anfang und Ende. Ursprung und Ziel, die Urgeschichte und das Ziel der Geschichte. Und zwischen dem Ursprung und dem Ziel der Geschichte gibt es ein dramatisches Auf und Ab und da sind wir noch mittendrin. Wir sind noch mittendrin. Aber einordnen können wir dieses Auf und Ab erst, wenn wir den Anfang und das Ende kennen. Den Ursprung und das Ziel, die Urgeschichte und das Ziel der Geschichte. Denn im Anfang liegt das Ende schon beschlossen. Im Ursprung ist das Ziel schon angelegt. Am Anfang und am Ende steht und wirkt Gott ganz offensichtlich und klar. Dazwischen wirkt er auch, aber verborgen. Und nur wer Gottes Wort kennt und glaubt, erkennt etwas davon, wie Gott heute wirkt. Und so ist das Thema, was all die Punkte verbindet, Gottes Herrschaft und wir. Und versuchen wir mal unter dieser Überschrift einen Durchblick durch die Bibel. Noch eine Vorbemerkung, bei der Schöpfung der Welt konnte offensichtlich kein Mensch als Augenzeuge dabei sein. Dasselbe betrifft die Vollendung der Schöpfung, da konnte auch noch kein Mensch dabei sein. Es sind also keine Augenzeugenberichte, sondern es handelt sich bei den ersten wie bei den letzten Kapiteln der Bibel um Prophetien. Und zwar um rückwärts gerichtete Prophetie bis an den ersten Anfang und um vorwärts gerichtete Prophetie bis ganz an den Schluss. Gott hat in Visionen und Auditionen etwas von sich und seinem Tun in der Vergangenheit und in der Zukunft gezeigt. Offenbart, sagen wir. Und die Empfänger der Prophetien haben das weitergesagt und aufgeschrieben mit den Worten und Bildern, die ihnen zur Verfügung standen. Anders geht's gar nicht. Manchmal wissen wir heute nicht genau, ob eine Prophetie wörtlich oder bildlich zu verstehen ist. Der Offenbarung und auch ganz am Anfang. Und da kann man und darf man auch unterschiedlicher Meinung sein. Wir waren nicht dabei, wir sind auch nicht Gott. Aber zu denken, dass wir mit unseren 3 Pfund Wackelpudding in der Gedächtnishalle es heute viel besser wüssten als die Empfänger der göttlichen Offenbarung, das ist eine gottlose und geistlose Anmaßung, auch wenn sie sich theologisch gebärdet. Wir haben nichts Besseres und nichts Zutreffenderes als diese Prophetien der Bibel ganz am Anfang und am Schluss und auch zwischendurch. Ich komme so zur ersten Überschrift: Gott, Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit beginnt es. Damit beginnt alles. Und es ist der erste und der gewaltigste Satz der ganzen Bibel. Ohne ihn gäbe es nichts, auch uns nicht. Gott schuf aus dem Nichts, nur er konnte das und kann das. Wörtlicher: am Anfang schuf Gott die Himmel, Plural, und die Erde. Das heißt, die für uns unsichtbare und die für uns sichtbare Welt. Zuerst die unsichtbare Welt Gottes und die der Engel. Danach die sichtbare Welt der Materie, der Pflanzen, Tiere und uns Menschen. Die himmlische und die irdische Wirklichkeit sind nicht gleich, sondern sind zu unterscheiden. Die himmlische Wirklichkeit ist die höherdimensionale, die höhere, damit die überlegene. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig, schreibt Paulus zum Beispiel mal. Und übrigens ist die unsichtbare Welt in einem hohen Maße vielgestaltiger und vielfältiger als unsere sichtbare Welt, mit der wir schon nicht ans Ende kommen, wenn wir das alles entdecken wollen, was es da gibt. Also es ist im Himmel ganz bestimmt nicht langweilig, ganz bestimmt nicht. Gott schuf das Sichtbare wie das Unsichtbare in Zusammenarbeit mit seinem Sohn. Das verrät uns zum Beispiel der Kolosserbrief. Gottes Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Haben wir wieder die beiden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser erste und gewaltigste Satz der Bibel besteht im Hebräischen aus 7 Worten. Und damit zeigt dieser Satz schon, dass es um etwas ganz Vollkommenes geht. 7 ist immer die Zahl der Vollkommenheit. Und genau in der Mitte dieser 7 Worte, also an 4. Stelle, mathematisch, steht ein Wort, das wir in unseren Bibeln überhaupt nicht übersetzt haben, auch nicht können. Dieses Wort besteht aus 2 Buchstaben. Wir lesen es et. Und die Wörterbücher sagen zunächst mal nur, das zeigt den Akkusativ eines Objektes an oder so etwas. Dieses Wort et besteht aus dem ersten und dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Aleph und Taf. Am Anfang schuf Gott, et, Aleph und Taf, die Himmel und die Erde. Aleph und Taf würde griechisch Alpha und Omega heißen und deutsch A und Z, erste und letzte Buchstabe. Das heißt, Gott, die Mitte, beinhaltet in sich alles von A bis Z, von Anfang bis Ende. Er ist Anfang und Ende. Hinter ihm, hinter allem steckt er, für alles ist er zuständig. Schon ganz am Anfang sagt er, ich bin der Erste und der Letzte, der Beginn und das Ende und alles dazwischen. Mit diesen 2 Buchstaben in der Mitte, Aleph geöffnet hat. Also, in der Mitte des ersten perfekten Satzes der Bibel aus 7 Worten, das Entscheidende über Gott, Anfang und Ende. Und jetzt spulen wir vorwärts in die Offenbarung, die nimmt genau das wieder auf, nicht in Hebräisch, sondern Griechisch. Offenbarung 1,8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist, der da war und der Kommende, der Allmächtige. Und dann sagt es in Offenbarung 21 noch einmal, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und fast ganz am Ende, in Kapitel 22, sagt es Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und so haben wir hier schon die Klammer von der ersten Schöpfung bis zur Vollendung. Und ich sagte, Gott schuf durch seinen Sohn. Das ist dort alles schon mit drin. Es ist alles im ersten Satz schon drin. Gott schuf alles, was ist, durch seinen Sohn. Beide sind Anfang und Ende und alles zwischendrin. Und so schaut die Bibel von Beginn an schon bis zum Ende und das schon im ersten Satz. Am Anfang schuf Gott Aleph und Taf, die Himmel und die Erde. Die Erde am Anfang, ihr habt es hoffentlich im Kopf ein bisschen, ich lese das jetzt nicht alles, Tohu wa bohu im Hebräischen, also Wüste und leer, chaotisch und finster. Im krassen Gegensatz zum Himmel. Und wir merken beim Weiterlesen, der Himmel war immer schon gut und vollkommen. Die Erde ist es am Anfang noch nicht. Doch Gottes lebendiger Geist schwebt darüber. Das göttliche Wort schafft Neues in Kraft. Und alles sortiert sich und differenziert sich. Wo Gott sagt, es werde, dort wird alles gut. Und dann mit dem Menschen sogar sehr gut. Und trotzdem sind Himmel und Erde getrennt. Am Ziel ist Gott mit dem Allen noch nicht. Im Gegenteil, es geht erstmal rückwärts. Das Böse kam und besetzte die Erde. Auch wenn das Gut und sehr Gut noch leuchtet, es wurde verdunkelt, getrübt und gebrochen. Umkämpft kämpfen wir, doch das Böse, es bleibt. Also nochmal, nur der Himmel war und ist schon vollkommen, die Erde nicht. Nicht einmal das Paradies. Das Paradies ist nur ein irdisches Abbild oder ein leuchtender Schatten von dem, was im Himmel ist. Himmel und Erde waren von Anfang an und sind bis jetzt unterschieden und getrennt, also noch nicht am Ziel. Das Ziel sehen wir am Ende, im letzten Buch der Bibel. Da sieht der Jünger Johannes als Prophet den neuen Himmel und die neue Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sagte, siehe da die Hütte, das Zelt, das Bundeszelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, Immanuel, wird ihr Gott sein. Himmel und Erde ganz neu geschaffen, beide vollkommen, nicht mehr geschieden, Gott bei den Menschen, das ist das Ziel. Dass Gott auf der Erde spazieren geht, lesen wir in der Bibel zum ersten und letzten Mal 1. Mose 3. Ihr kennt das noch. Aber jetzt in Offenbarung 21 kommt das ganz Große. Gott verlegt seinen Wohnsitz vom Himmel auf die Erde. Er kommt, um mit den Menschen dieselbe Wohnadresse zu teilen. Und so ist er dann nicht mehr unser Vater im Himmel, sondern unser Vater auf Erden, auf der erneuerten Erde, die mit dem erneuerten Himmel eins ist. Eine Wirklichkeit. Und das führt dann zur innigsten Beziehung, die es zwischen Mensch und Gott jemals gegeben hat, weil Himmel und Erde dann nicht mehr getrennt sind. Wo Gott ist, ist der Himmel. Die Bibel beginnt mit: Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und sie schließt mit: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, die dann nicht mehr getrennt, sondern vereint sind. Jetzt möchte ich noch etwas heranzoomen und so ein paar weitere Parallelen und Entsprechungen benennen. Die erste: Gott und das Licht. Am ersten Tag schuf Gott das Licht, das hat seinen tiefen Sinn. Am Anfang das Licht und damit Energie, ohne das geht überhaupt nichts. Und das Licht war gut. Von der Finsternis, von der Abwesenheit des Lichts wird nicht gesagt, dass sie gut wäre. Also, es war nicht alles perfekt. Gut war das Licht, die Finsternis nicht. Am letzten Tag, der nicht mehr Ende, der nur noch Tag ist, im neuen Himmel und in der neuen Erde ist nur noch Licht. Es wird keine Nacht mehr sein, lesen wir da, keine Finsternis mehr geben, es braucht keine Lampe mehr, keine Sonne, keinen Mond mehr. Die Herrlichkeit Gottes und seines Sohnes erleuchtet alles. Und wir merken, dass am Ende der Bibel die Schöpfung wieder aufgenommen wird, aber übertroffen wird. Jetzt ist nur noch Licht und alles gut. Es geht also in der Neuschöpfung, in der Vollendung nicht nur darum, dass Gott wieder gut macht, was wir vermasselt haben, sondern Gott überbietet die erste Schöpfung, die schon sehr gut war, und macht nun alles ganz vollkommen wie den Himmel, aber die Erde auch mit. Der Garten und die Stadt. Im ersten Universum pflanzte Gott auf der Erde einen Garten. Er befand sich im Osten, lesen wir, also dort, wo das Leben und das Licht ist, ein besonderes Areal. Sein Name Eden, das heißt Lieblichkeit, Wonne, Vergnügen, Entzücken. Die griechische Übersetzung der Bibel, die Septuaginta, verwendet für das Wort Garten ein persisches Lehnwort, Paradeisos, da kommt unser Wort Paradies her. Tiergarten, Lustgarten, Park, herrschaftlicher Garten heißt es. Und das war der Höhepunkt, das war das Schönste der irdischen Schöpfung, das Paradies, Garten Eden. Ein Heiligtum, in dem der Mensch Gemeinschaft und Frieden mit Gott genießen konnte. Wie gesagt, Gott ging da drin manchmal spazieren. Es war also so etwas wie ein kleiner Vorhimmel schon auf der Erde. Dieses wie im Himmel, so auf Erden, leuchtet im Paradies schon auf. In diesem Paradiesgarten Eden lesen wir von einem Fluss, der teilt sich in vier Arme und bewässertes Land. Nach der Sintflut sind uns nur noch zwei davon bekannt, der spätere Tigris und der Euphrat. Diese Flüsse brachten alles zum Blühen und ließen alles wachsen. Und das edelste und heilsame Gewächs, was da wuchs, war der Baum des Lebens. Wer davon isst, der ist und bleibt gesund und lebt für immer. So am Anfang. Und am Ende, da lesen wir nicht von einem paradiesischen Garten, sondern von einer himmlischen Stadt. Das neue himmlische Jerusalem, es kommt vom Himmel herunter auf die Erde. Eine perfekte Stadt in den Maßen und allem, aus reinem Gold, durchsichtig schimmernd im Licht, wir können uns das gar nicht vorstellen, von überwältigender, für uns unvorstellbarer Schönheit und Reinheit und Perfektion, der Höhepunkt, das Schönste der neuen himmlischen Schöpfung. Diese Stadt zugleich das Heiligtum, in dem Gott am nächsten ist. Und jetzt müssten wir mal genau lesen, das machen wir meistens nicht. Eine erwählte Schar wird in diesem neuen Jerusalem wohnen und regieren. Und die anderen, die im Buch des Lebens stehen, dürfen in diese Stadt kommen und sie besuchen. Aber sie sind nicht auf Dauer dort, steht nicht da. Auch in dieser Stadt haben wir wieder einen Fluss, wie am Anfang. Johannes schreibt: Gott zeigte mir einen reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall. Der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes stand der Baum des Lebens und trug 12-mal Früchte und brachte jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Wir haben also wieder den Baum des Lebens. Ganz am Ende. Jetzt ist er und bleibt er zugänglich für alle, die Jesus erlösen durfte oder die sich erlösen ließen. Und so fast nebenbei erfahren wir, wie ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, 29, besteht die Nahrung dann wieder nur noch aus Früchten. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt schon Vegetarier sein müssen, aber am Anfang und am Ende wird es so sein. Kommen wir jetzt zu uns Menschen. Gott ist im Himmel, dort ist sein Ort, dort ist seine Wohnung. Dort ist auch noch das unzählbare himmlische Heer, also tausende Milliarden von Engeln, und die füllen den Himmel aus. Auf die Erde setzte Gott sein irdisches Abbild, den Menschen. Und der Mensch, nicht Gott und nicht die Schar der Engel, sondern der Mensch soll die Erde füllen. Gott füllt schon den Himmel, wir sollen die Erde füllen. Der Mensch soll herrschen über alles. Im Auftrag und Sinne Gottes natürlich als sein Stellvertreter, als sein Ebenbild, das ihn widerspiegelt. Und beginnen darf der Mensch damit im Bereich des Lebens und des Lichtes in diesem idealen Garten, den Gott schon gepflanzt hat. Diesen Garten darf er und soll er bearbeiten und dann eigentlich ausdehnen, bis er die ganze Welt erfüllt. Ja, er soll die ganze Erde füllen und sich untertan machen und über alles herrschen. Und das unter Gottes Segen und Gottes Regie. Aber, das wissen wir, der Mensch hat sich aus diesem Mandat, aus diesem göttlichen Mandat und aus diesem göttlichen Vorrecht herausbegeben. Es genügte ihm nicht, Abbild Gottes zu sein, er wollte Gott sein. Und so geriet er unter die Herrschaft der Schlange, also unter die Herrschaft des Teufels. Und so geht es bis heute allen Menschen, die wie Gott sein oder die Gott spielen wollen. Oder sich göttlich verehren lassen. Oder gottgleiche Kontrolle über alle anderen Menschen erstreben. Das ist ein Thema heute. Und bis heute waren, ist es immer noch so, die vorgeben, den Himmel auf die Erde zu bringen, basteln in Wahrheit an der Hölle. Das ist von 1. Mose 3 an so. Als der Mensch sein Mandat und Vorrecht aufgab, gab er es ab an die Schlange. Und so nennt die Bibel dann später den Teufel den Fürsten der Welt, also den Herrscher der Welt. Paulus nennt ihn sogar Gott dieser Welt. Und der Teufel sagt mal Jesus, ich übergebe das alles, mir gehören alle Reiche, die sind mir übergeben. Und Jesus widerspricht nicht, weil der Mensch dies abgegeben hat. Jesus hat es dann zurückgewonnen, aber dazu später. Die Schöpfung war dem Menschen ein Garten, als er vor Gott, als sein Ebenbild lebte. Sie wurde ihm zur Wüste, als er wie Gott sein wollte. Seitdem kämpft er mit Dornen und Disteln und allen Widrigkeiten. Seitdem ist er dem Tod und seinen Vorboten, den Krankheiten, verfallen. Seitdem ist es mit dem Menschen und der Schöpfung nicht mehr nur gut. Seitdem ist die Schöpfung nicht nur Freund, sondern auch Feind des Menschen. Sie kann das sehr grausam in den Katastrophen zeigen, die sich hier und da immer wieder ereignen. Die große Frage ist nun, wie findet der Mensch aus den Fängen des Todes und des Bösen wieder heraus? Wie findet der Mensch zu Gott zurück? Theoretisch denkbar wären zunächst zwei Möglichkeiten. Entweder der Mensch macht sich in Eigeninitiative auf den Weg und findet von sich aus zurück nach Eden und zu Gott. Oder Gott macht sich auf den Weg und sucht und findet den Menschen auf der Erde und erlöst ihn. Das sind die beiden Varianten. Und beide Wege finden wir in der Bibel. Aber nur einer davon führt zum Ziel. Die Urgeschichte endet mit dem Turmbau zu Babel. Dort ergreift der Mensch die Initiative. Wohl an, lasst uns, wir wollen, wir schaffen das. Von sich aus will er zu Gott gelangen. Er will von unten nach oben. Es ist gut, wenn wir in der Bibel mal auf diese Linien achten, von unten nach oben und die umgekehrte. Zieht sich durch. Er will von unten nach oben mit einer Stadt und einem Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reichen soll. In Eigeninitiative suchen die Menschen Einheit und wollen sich einen Namen machen. Und Resultat ist ein großes Durcheinander. Der Weg von unten nach oben, von Mensch zu Gott, ist der Weg der Religionen und des Götzendienstes. Mit immer wieder denselben Resultaten. Seit 1. Mose 11. Zum Ziel führt der gegenteilige Weg, denn Gott macht sich auf zum Menschen. Ich nenne wenige Beispiele. Gott kommt zu Abraham und sagt, ich will dir einen Namen machen. Macht Gott den Namen. Jakob sieht im Traum die Himmelsleiter, deren Spitze, da haben wir dieselben Worte, deren Spitze bis an den Himmel reicht. Haben wir wieder 1. Mose 11 aufgenommen, aber diesmal ist die Leiter von oben nach unten auf die Erde gestellt, von Gott her. Er hat die Initiative ergriffen. Dann manifestiert sich Gott bzw. sein Engel im Dornbusch, also genau im Symbol des Fluches über die Erde. Dann steigt Gott herunter auf den Berg Sinai und zeigt sich seinem Volk und gibt ihm seine Wegweisung, die Tora. Gott macht sich auf, kommt herunter. Der Höhepunkt, Gott kommt und steigt ganz nach unten, er wird in Jesus Mensch, zeigt sich als Mensch, niedrig und arm, sündlos und gerecht und gekrönt mit dem Fluch der Dornen. Erlöst er uns von allem Fluch, aller Sünde und allen ihren Folgen. Das ist die Mitte der Bibel. Darauf läuft in der Bibel alles zu und davon geht dann alles wieder aus. Und was Jesus von oben nach unten auf die Erde brachte und was er weiter auf der Erde will, setzt der Heilige Geist fort. Der kam zu Pfingsten von oben herunter auf die Jünger, also wieder von oben nach unten. Genauso einte und einte er Menschen und Sprachen. Und hier haben wir die Umkehrung des Turmbaus zu Babel. Und Babel finden wir schließlich im letzten Buch der Bibel wieder, in der Offenbarung. Dort ist Babylon ein System, sage ich jetzt mal, das sowohl als Stadt beschrieben wird, als auch als eine Hure, als eine Frau. Es sind zwei Bilder, die dasselbe sagen. Die Bibel spricht in Bildern. Und sie bezeichnet damit den letzten Großversuch des Menschen, die Völker, die Wirtschaft, die Religionen zu einen und zu ihrer höchsten gottgleichen oder ich sage antigöttlichen Entfaltung zu bringen. Also wir haben 1. Mose 11 und dann Babylon der Offenbarung hängen zusammen. Das zieht sich durch. Wir können auch weitere Stationen sehen in der Bibel. Im Gegensatz zu dieser Hure Babylon, die Gott untreu ist, ist die Braut von Christus. Im Gegensatz zur Stadt Babylon, die der Mensch von unten nach oben errichtet, ist das himmlische Jerusalem, das von oben nach unten kommt. Von Gott aus dem Himmel auf die Erde. Babylon fällt und wird gerichtet. Dem himmlischen Jerusalem gehört alle Zukunft und Ewigkeit. Wir sind noch bei dem Thema, wie Gott mit den Menschen zum Ziel kommt. Gott vergibt, er sühnt die Sünde. Die Bibel kann auch zumindest im Urtext sagen, er deckt die Sünde zu. Der Sühnedeckel der Bundeslade hat was mit Bedecken zu tun. Das mit den Städten jetzt hat vielleicht mehr die Männer interessiert. Es gibt noch was mit Kleidern, das ist vielleicht mehr für die Frauen. Am Anfang bekleidet Gott den Menschen, der gesündigt hatte, mit Fellen von Tieren. die dafür unschuldig sterben mussten. Das erste Tieropfer war da schon nötig, um dem Menschen seine Würde wiederzugeben als Sünder. Gott gibt ihm Würde und schützt ihn in seinem Gefallensein. Dann brachte Abel schon mal ein Tieropfer dar für den Erstling seiner Herde. Dann finden wir umfangreiche Opferregelungen im Alten Testament, die nötig waren, um die Beziehung zu Gott irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber es war nur eine vorläufige Lösung, es war nicht die Lösung. Es war nur eine Andeutung, eine Vorschattung von dem, was kommen sollte. Und schließlich wird Jesus dieses Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt oder wegträgt. Er stirbt unschuldig für die Sünden der Welt, auch unsere. Und im Bilde gesprochen werden wir nun mit der Gerechtigkeit von Christus bekleidet. Gott zieht uns die Kleider des Heils an, sagen die Propheten. Er kleidet uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit in Jesus. Und so sehen wir im letzten Buch der Bibel Menschen, die mit diesen reinen, weißen Kleidern unterwegs sind, so wie Gott am Anfang den Menschen mit den Fellen bekleidet. Das sind Linien, die sich durchziehen, Anfang und Ende. Schauen wir noch kurz in 1. Mose 3 und Offenbarung 12, 20 und 21. Wir finden im Garten diese geheimnisvolle Schlange, die Menschen verführt. Und Gott machte eine ganz geheimnisvolle Ansage oder Ankündigung. Er sagt der Schlange: Der Same, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Anders übersetzt: Du zermalmst ihm die Ferse, doch er dir den Kopf. Theologen sprechen vom Brotevangelium, also dem ersten Evangelium überhaupt in der gesamten Bibel. Das ist der erste versteckte Hinweis auf Jesus. Der Teufel brachte Jesus ans Kreuz. Dem Messias zerstörte das die Ferse, aber er stand wieder auf und so brach die Kreuzigung von Jesus dem Teufel das Genick. Genau das ist dort passiert. Und die Schlange, wo man gar nicht so genau weiß, was dahinter steckt, im 1. Mose 3, wird im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 12, endgültig identifiziert als Satan und Teufel. Und dann finden wir in Offenbarung 20, wie er zunächst im Abgrund gebunden wird. Dann gibt es ein dramatisches Zwischenspiel und dann wird er endgültig im Feuer und Schwefelsee vernichtet zu seiner ewigen Strafe. In 1. Mose 3 zog der Tod ein, in Offenbarung 21 zieht er wieder aus. Der Tod wird nicht mehr sein und keinen seiner Vorboten wird man mehr finden, denn das Erste ist vergangen. Mal zum Aufwachen zwischendurch singen wir Lied Nummer 66, Strophe 8. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. 66, die Strophe 8. Anfang und Ende, Urgeschichte und Ziel der Geschichte, Gottesherrschaft und wir. Wie ist das nun mit uns? Die Urgeschichte betrifft uns noch, von ihr kommen wir her, alle. Das Ziel der Geschichte ist unsere Hoffnung, darauf gehen wir zu. Jedenfalls dann, wenn Jesus uns erlösen durfte und wir unter seiner Herrschaft leben. Wie ist das nun mit der Herrschaft Gottes und uns heute? Noch einmal, Gott ist im Himmel, das ist sein Ort, das ist seine Wohnung. Im Himmel ist Gott immer und allgemein und vollgegenwärtig. Mit seiner Gegenwart auf der Erde ist das anders. Er kann sich von Menschen und seinem Volk abwenden und zurückziehen. Das finden wir gar nicht so selten in der Bibel. Und übrigens, seine volle Gegenwart würden wir gar nicht aushalten. Wir wären sofort tot. Also, es gibt Gottes Gegenwart hier nur abgestuft, abgeschwächt, ich könnte sagen heruntergedimmt, dass wir nicht völlig verblendet werden und umfallen. In Jesus kam Gott zeitweise auf die Erde, seine Herrschaft brach zeichenhaft an. Man konnte an Jesus sehen, wie das mal sein wird, wenn Gott regiert. Seitdem ist Gottes Reich schon da im Heiligen Geist und zugleich noch nicht da. Wir warten nämlich noch darauf, dass sie offensichtlich wird. Das heißt, dass alle Gottes Herrschaft sehen. Das ist auch noch längst nicht der Fall. Also schon gerettet, aber noch nicht vollendet, schon erlöst, aber doch noch nicht erlöst. Wir warten auf die Erlösung des Leibes, sagt der Römer. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Und so leben wir in dieser Spannung zwischen Schöpfung und Vollendung. Auch als Erlöste leben wir noch in dieser Spannung. Es ist so. Ein Christ weiß, ich darf zur Braut von Jesus gehören. Ich bin schon mit ihm verlobt, aber eben noch nicht verheiratet. Noch sind Himmel und Erde getrennt. Gott ist unser Vater im Himmel. Auch Jesus ist dort im Himmel, wieder und noch. Aber wir sind Gottes Repräsentanten auf der Erde und seine Ebenbilder. Und das Neue, wenn wir Jesus gehören, ist Gottes Geist in uns und damit auch etwas von Gottes Gegenwart in uns. Das bedeutet auch, Heiliger Geist bedeutet, dass Gott seinen Willen in unsere Herzen hineinlegt und uns die Kraft gibt, diesen Willen zu tun, weil wir es selber gar nicht könnten. Das kann nur von ihm kommen. Und uns sogar auch mit Gaben ausrüstet, die auch Jesus hatte, um schon etwas vom Himmel auf der Erde deutlich zu machen, wie Gott ist und was er sagt und wie er handelt. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten, wie wir leben und wie wir uns verhalten, auch als Christen. Die erste Möglichkeit ist, wir können den Weg Babylons gehen, von unten nach oben, um zu sein wie Gott. Wir können Gott spielen. Wir können das, was Gott gegeben und gesagt hat, dekonstruieren, um etwas ganz Neues zu konstruieren. Wir können also Gottes Ordnungen abschaffen und neue Ordnungen konstruieren. Wir können die Identität, die Gott uns gegeben hat, als Männer und Frauen, Männlein und Weiblein, dekonstruieren und neue Geschlechter konstruieren und neue Identitäten schaffen und Gottes Identität dekonstruieren, zerstören, das können wir machen. Wir können im Transhumanismus versuchen, das Menschliche nicht nur zu optimieren, sondern das heißt, der Trans heißt, darüber hinaus zu gehen, also das Menschliche zu übersteigern und so kleine Götter zu produzieren, das können wir alles machen. Wir können uns als Retter der Welt aufspielen, das ist eigentlich Gottes Rolle, aber wir können das versuchen nachzuahmen. Wenn wir die Welt nicht retten können, dann wenigstens das Weltklima im Moment. Wir können das Leben aller Menschen kontrollieren wollen, wie es einem Gott zusteht. Das können wir alles machen und diese Versuche laufen heute. Aber wohin dieser Weg führt und wie er ausgeht, das finden wir sowohl am Anfang als auch am Ende der Bibel. Das können wir von Anfang an lesen und am Ende wird es bestätigt. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, wir können unseren eigenen frommen Weg gehen. Das heißt, wir verfolgen selbstbestimmt unsere eigenen Ziele und Gott möge uns dabei bitte helfen. In diese Richtung gehen die allermeisten Gebete, die ich so höre. So etwa nach dem Motto, ich karikiere ein kleines bisschen, aber nicht viel. Gott, kümmere dich doch um uns und unsere liebe Erde, dass unser Name groß und überall geachtet werde, dass unsere Herrschaft, die Herrschaft des Volkes, die Demokratie erhalten bleibe und unser Wille sich durchsetze und Geschichte schreibe, damit alles gut und friedlich auf Erden und menschlich wird und niemand unsere humanistischen Ideale stört. Amen. Wenn Sie mal genau auf Ihre eigenen oder die Gebete anderer achten, ist es eigentlich das der Inhalt. Weithin. Jesus betete anders, wie wir zumindest formal wissen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, nicht unser Reich, werde so fest etabliert, dass du gar nicht kommen musst, weil es uns schon gut genug geht. So beten wir ja. Die ersten Christen betet es, vergehe diese Welt und komme die Gnade. Es war völlig anders. Völlig anders. Und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das wäre also die dritte Möglichkeit, dass wir jetzt schon unter Gottes Herrschaft leben. Dass wir Gottes Herrschaft suchen, dass wir sie wollen, dass wir sie erstreben, dass wir uns ihr unterordnen. Denn Gott ist der Anfang. Und Gott ist das Ziel, Anfang und Ende. Also von Gott her leben und zu ihm hin leben. Durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Unsere Menschenwürde ist es, etwas von Gott wiederzuspiegeln. Wir dürfen an Gottes Handeln Anteil haben und ihn vertreten. Wir sind seine Repräsentanten. Und so kommt durch uns, wenn wir das leben, etwas vom Himmel auf die Erde. Nein, die Erde ist noch nicht der Himmel. Uns ist hier noch nicht so wie im Himmel, aber es wird so werden, wenn Gott es herbeiführt. Nein, wir schaffen nicht den Himmel auf Erden. Und Defizite und Leid und Fragen und Tod und Schmerz bleiben. Das müssen wir aushalten. Aber wir sind dazu da, dass jetzt schon auf der Erde etwas vom Himmel aufleuchtet. Wir sind dazu da, jetzt schon den im Himmel zu ehren und auf ihn hinzuweisen, der einmal Himmel und Erde zusammenbringen und dann alles erfüllen wird. Das ist unsere Würde. Das ist unser Auftrag. Gott setzte den Anfang. Gott setzt das Ziel. In allem regiert er, verborgen auch jetzt. Und jetzt will Gott über uns regieren. Und wenn wir uns dem einordnen, regiert er auch jetzt schon so ein Stück, zumindest durch uns. Das durch uns sein Wille geschieht. Und wenn wir beten um etwas, dann ist es hilfreich zu fragen, also offenbar, wie sieht das bei dir aus im Himmel? Wie geschieht dort dein Wille? Und dann können wir beten, dass etwas davon jetzt auf der Erde sichtbar wird. Es geht um Gottes Willen, nicht unseren. Also Gott will jetzt über uns regieren, auch schon durch uns, bis wir mit ihm regieren. Das hat die Bibel versprochen. Und dann alles eins wird unter seiner Herrschaft und zu seiner Ehre. Das sind wir noch nicht, aber dahin dürfen wir unterwegs sein. Das ist unser Vorrecht. Ein Lied, was das sehr gut zusammenfasst, ist Zwischen Himmel und Erde. Das singen wir jetzt. Gott, weder dich noch Anfang und Ende können wir begreifen. Aber du willst uns ergreifen und gibst dich uns zu erkennen durch dein Wort, durch Jesus, in dem dein Wort Fleisch wurde und durch den Geist, der dein Wort inspirierte. Wie ehrfurchtgebietend und gewaltig ist deine Schöpfung. Danke für alles, was wir darin erkennen konnten und können. Es ist schon viel mehr, als ein einzelner Mensch überhaupt überschauen kann. Und doch haben wir nur weniges erkannt. So vieles ist noch verborgen. Und der größte Teil der Schöpfung ist für uns unsichtbar, du selber auch. Aber du beugst dich tief zu uns herab und erhebst uns über die Maßen hin zu dir. Unermesslich tief ist unser Fall und anbetungswürdig deine Erlösung, die alles übertrifft. Und anbetungswürdig sind deine Pläne zur Vollendung von Raum und Zeit, zur Vollendung der sichtbaren Schöpfung, die eins werden wird mit dem Himmel, der auf die Erde kommt. Und auch wenn das alles übersteigt, was wir denken und uns vorstellen können, lass uns dich und dein Tun immer tiefer erkennen. Bitte zeig uns, wer wir ohne dich und wer wir mit dir sind. Bitte zeig uns, wozu du uns berufen hast, damit wir auch tun können, was dich ehrt und uns und anderen hilft. Du Vater, du Rate, du Lenke und Wende, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Amen. Amen.